4. Ermahnungen zur Liebe. Die Aufgaben der Jünger waren nicht geringer, sondern größer geworden, denn der Tempel wollte sich nicht zufrieden geben mit dem, was als Wahrheit durchdrang. Bethanien wurde überlaufen von all denen, die durch die Templer in Zweifel gerieten über die Himmelfahrt Jesu, welche manchen aus seiner Sicherheit riss, die doch nur Lauheit war. Die Verleumdungen der Priester wurden immer unheilvoller, doch die Jünger mahnten zu Geduld und wieder Geduld. Ursus aber wuchs innerlich, und so sprach er eines Morgens zu Lazarus: Bruder, heute sind es 7 Tage seit dem großen Geschehen. Am Ölberg. In diesen Tagen hat der Feind große Triumphe gefeiert. Denn wo der Herr die Herzen aufrichtete und festigte im Glauben, arbeitete der Feind in heuchlerischer Art dem entgegen. Darum müssen wir uns wehren. Bruder Ursus, entgegnete Lazarus, auch mir zerreißt es fast das Herz, so ich daran denke, wie schnell die Liebe und die Segnungen des Meisters von manchem vergessen werden. Gestern war ich beim Herbergswirt in Jerusalem. Der Tempel macht sich überall breit und lässt durch bezahlte Knechte viel Unwahres über den Herrn verbreiten. Die Brüder aber verhalten sich still. Doch sind sie voller Hoffnung und erwarten mit Sehnsucht den verheißenen Augenblick, wo sie getrieben vom Geiste zeugen und bezeugen dürfen von dem Leben des Meisters und von der Wahrheit seiner Lehren. Hier in Bethanien suchen wohl manche noch ihr Heil, aber gehen doch oft unbefriedigt fort, da Treue im Glauben gefordert wird. Trotz allem aber schart sich um die Jünger eine große Zahl, dass sie in Jesu Christi Erstaunliches wirken. So messen sich jetzt die Kräfte. Gehe ich meinem Gefühl nach, so wird in 3 Tagen die Entscheidung fallen. Ursus war nicht ganz befriedigt, dass noch 3 Tage unnütz verstreichen sollen. Er sprach: Bruder, ich reite nach Jerusalem. Mich zieht es direkt in das Lager derer, die den Herrn bewusst verleumden. Ich müsste keine Ehre haben, so ich nur 1 Stunde noch diese Lügen ruhig hinnehme. Haben wir nicht Beistand genug, so wir in seinem Geiste Kämpfer und Erfüller sein wollen, stehen uns im Kampfe für seine herrlichen und heiligen Ziele nicht genug Kräfte zur Verfügung? Unser Schweigen sehen die Templer nur als Schwachheit an. Bruder Ursus, greife dem Willen des Herrn nicht vor, wollte Lazarus beruhigen. Alles hat seine Zeit und braucht seine Zeit. Ich kann dich verstehen, du magst nicht untätig sein. Deine Dankbarkeit dem Herrn gegenüber möchte Dinge vollbringen, die vielleicht noch nicht an der Zeit sind. Aber so es dich drängt, so besuche die Brüder und erlebe dort den Geist, der sie so hoffnungsvoll macht. Dort kommt Demetrius, gib ihm deine Absicht kund und folge ruhig dem Zuge deines Herzens. Dies geschah, und in kurzer Zeit war Ursus auf dem Wege nach Jerusalem. Sein Ziel war die Herberge. Es war um die Mittagszeit, als er in den Hof einritt und einem Knecht sein schönes Pferd übergab. In der großen Gaststube waren einige Templer, die sich mit ein paar Fremden lebhaft unterhielten. Der Wirt brachte Wein und Brot, und wie teilnahmslos folgte Ursus dem Gespräch der Anwesenden. Mit hetzerischen Lügen zertraten die Templer jeden guten Gedanken an den Heiland Jesus. Da sprach einer der Fremden: »Ich kann euren Worten doch nicht recht glauben.« Denn die Boten waren zuverlässig, welche die Lehren und Taten des Nazareners selbst hörten und sahen, Blinden das Augenlicht geben und Tauben das Gehör, ist doch etwas, was im Judenlande bisher noch nicht geschah. Wir bedauern, dass wir zu spät kommen. Wie gerne hätten wir den Nazarener selber gesprochen.
»Was ihr bedauert, ist euer Glück«, antwortete ein Templer.
»Denn wer dem Nazarener verfallen ist, kommt nicht wieder los, da er mit dem Beelzebub in Verbindung stand. Wäre es nicht so, so wäre es dem Tempel nicht gelungen, ihn unschädlich zu machen. Man mag Gerüchte ausstreuen, er sei auferstanden und nun gar endlich noch gen Himmel gefahren. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Nazarener der größte Betrüger war und seine Anhänger die Betrogenen.« Ursus stand von seinem Platze auf, ging auf den Priester zu und sagte fest: »Deine Worte habe ich gehört und sie recht gewogen. Bist du bereit, den Wahrheitsbeweis dafür zu erbringen? Denn nach deinen Worten wäre auch ich ein Betrogener. Denke aber nicht, dass du ein leichtes Spiel hast. Denn ich bin, wie du siehst, ein Römer, dem die Wahrheit das Höchste und Heiligste ist. Andererseits sage ich dir, ich kenne Jesus.«
»Was geht dich unsere Unterhaltung an, die wir mit diesen Fremden führen?
Überhaupt hast du meine Würde als Priester zu achten und meinen Worten keinen Zweifel entgegenzubringen.« »Also, weil du ein Priester bist, glaubst du ungestraft lügen und verleumden zu können? Glaubst du, dass alle blind zu glauben haben, was ihr für recht und richtig haltet? Bist du dir nicht bewusst, dass es sich um Jesus Christus handelt, um den, der seit Hunderten von Jahren verheißen und sehnlichst von eurem Volk erwartet wird? Viele erlebten die Göttlichkeit seiner Sendung. Und auch ihr wisset, dass mit dem Kommen Jesu die Schrift volle Erfüllung fand. Wäre Jesus in Rom geboren und hätte die Taten dort verrichtet, alle Altäre wären vernichtet und ihm ein Tempel errichtet worden, der nur seiner Ehre und seiner Verherrlichung diente. Aber ich weiß, ihr liebet nur die Schätze dieser Welt und euer Ruhm, Diener Gottes zu sein, macht euch zu Barbaren. die wollet ihr bestehen, so er wiederkommt, im Geiste und in der Kraft, die jede Lüge zu Schanden macht, und sie jedem Geiste offenbart. Sei unbesorgt, wir werden uns behaupten. Haben wir der neuen Lehre den Kopf zertreten, wird es ein leichtes sein, die Glieder unschädlich zu machen. Ich weiß wohl, Bethanien ist euer Stützpunkt, aber es wird schon eine Gelegenheit geben, diesen euren Zufluchtsort zu zerstören. Da erregte sich Ursus und rief: Danke Gott, dass ich ein Jünger Jesu bin, denn diese Beleidigung meines Freundes Lazarus und die meines Schöpfers und Heilandes Jesu müsstest du sonst mit deinem Blute sühnen. So du dir den Anspruch aneignest, ungestraft beleidigen zu können, weil du Priester bist, so könnte ich mir als Römer das Recht nehmen, dich zu strafen. Denn wer einen Römer beleidigt, ist dem Gesetz verfallen. Lazarus ist jetzt ein Römer und die Wahrheit ist seine Ehre. Also nimm dein Wort zurück oder erbringe den Wahrheitsbeweis. Die anderen Priester wollten beschwichtigen, aber Ursus war hart. Er rief den Pächter und verlangte einen Boten, der eine römische Wache holen sollte. Nun lenkten die Priester ein, bekannten nach dem Geheiß des Hohenpriesters zu handeln, und baten um Nachsicht. Ursus wandte sich an die Fremden und sprach: Hier sehet ihr, wie der Feind alles Lebens bemüht ist, die herrliche Saat des Heilandes Jesus zu vernichten. Nicht genug, dass man den beseitigte, der der Kranken und Armen Heiland war. Jetzt begeht man sogar die noch größere Sünde, den beseitigen zu wollen, der für unsere Seelen Kraft und Beistand ist, der durch sein gewaltiges Opfer der Mittler zwischen Gott und Mensch geworden ist und durch seine Auferstehung aller Welt den Beweis erbrachte, dass er in Gott und mit Gott eins ist. Kommt mit mir, ich führe euch zu den von ihm Erwählten. Euch aber, ihr Priester des Hauses Jehova, gebe ich den guten Rat: Bleibet in eurem Tempel. Ich lasse eine Wache in dieser Herberge Dienst tun. Diese hat jeden festzunehmen, der dieser Herberge oder dem Hause Bethanien Schaden zufügen will oder den Besitzer verleumdet. Da ihr es mit Moses haltet, soll euch auch mit Moses gedient sein, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die liebliche Lehre Jesu: Liebet euch, wie ich euch geliebet habe, ist euch verhasst. Also wundert euch nicht über meine strengen Maßnahmen. Der Pächter freute sich über diese im höchsten Ernst gesprochenen Worte und sagte: Endlich einmal ein Wort zur rechten Zeit, denn lange hätte ich diese Templer nicht mehr ertragen. Vertraue auf Gott, tröstet Ursus. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Kurz war der Abschied und in einer halben Stunde kam Ursus mit den 5 Fremden im Hause Marias an. Wie erstaunte er aber, als in dem großen Zimmer, gleich einem Betsaal, viele Menschen anwesend waren. Die gegenseitige Freude war echt, aber noch mehr freuten sich die Fremden, die nun endlich an der Quelle waren und bei denen sich Licht holen konnten, die da Zeugen von Jesu Leben waren. Als Ursus den Vorgang in der Herberge erzählte, war Johannes sehr ernst geworden. »Bruder«, sprach er, »Strenge ist gut. Aber wozu Strenge, wenn die Liebe doch viel mehr Möglichkeiten hat, zu siegen? Siehe, wir leben in der Zeit der ernstesten Vorbereitung. Obgleich unsere Herzen vom Tatendrang erfüllt sind, wir wissen, der Herr ist nicht nur in unserer Mitte, sondern in einem jeden Einzelnen unter uns. Aber so, dass wir nun alles ganz anders sehen, anders erkennen und unsere Aufgaben nur in seinem Sinne erfüllen wollen. Du magst nach bestem Wollen gehandelt haben, aber immer musst du bedenken, wie würde in diesem Falle der Meister gehandelt haben? Bedenke, so du, um dem großen Werke zu dienen, noch der Hilfe anderer bedarfst, bleibt es immer noch Menschenwerk. Der Meister kannte keine andere Hilfe als die Kraft, die in ihm sein eigen war. Ob er wirkte, um zu helfen oder um Feinde von sich zu halten, alles tat er nur aus dieser Kraft, die sein Eigentum war. Und siehe, diese stille Zeit hier führt uns immer tiefer in unser eigenes Ich. Noch nie wussten wir, wie herrlich der Mensch ausgerüstet ist. Aber jetzt, wo wir keinen anderen Stützpunkt haben, erfahren wir stündlich den Beistand von oben als Kraft. Wir lebten mit dem Herrn ein Leben, wie es Kinder leben, im Elternhaus, wo alles in Hülle und Fülle da ist. Sorglos ließen wir uns leiten, bis der Ernst auch an uns herantrat. Als der Meister von uns ging, waren wir geschlagen, bis er selbst das Wunder seiner Kraft in uns vollbrachte. Was in 3,5 Jahren nicht möglich war, ist in diesen 7 Tagen vollendet worden, so dass wir uns freuen, zeugen zu dürfen von seiner Liebe, aus seiner Kraft. Was unsere Augen gesehen haben an und von dem Meister, mussten wir bewundern. Was uns aber in diesem unserem lebendig gewordenen Glauben möglich ist, wird nicht nur die Mitwelt, nein, auch der Gegner anerkennen müssen. Darum, Bruder Ursus, sein Geist und sein Leben in dir werde auch deine Kraft und Stärke. Siehe, du kennst ihn als den Herrlichsten der Herrlichkeit. Zeuge auch du nun so von ihm, damit die Welt erkenne, seine Herrlichkeit ist in dir. Ursus reichte dem Bruder Johannes die Hand und bestätigte: Immer triffst du doch das Rechte. Wann wird denn das Althergebrachte in mir einmal verschwunden sein? Wenn du nicht mehr aus deiner Liebe, sondern aus Jesu Liebe wirken wirst. Welches ist aber der Gradmesser? ob ich aus meiner oder aus der Jesu-Liebe handle? Ursus, wenn du Gleiches mit Gleichem vergelten willst, handelst du wie ein Mensch, ohne jede bessere Erkenntnis. So du aber Böses mit Gutem lohnst, bist du durchdrungen von Geist und Wesen Jesu. Die Fremden waren über diese Rede des Johannes tief ergriffen. Und einer fragte: Ihr tragt die felsenfeste Überzeugung in euch, dass ihr von eurem Jesus jederzeit volle Unterstützung findet. Wir haben leider viel zu spät von diesem herrlichen Menschen erfahren, von seinen Taten und Wundern und Lehren. Es geht uns aber noch so, dass wir uns gar nicht hineindenken können, er sei nicht mehr. Es ist uns, als ob er in jedem Augenblick zur Tür hereintreten könnte und würde auch uns etwas Liebes oder Wunderbares sagen. Freunde, antwortete Johannes, der Herr musste wieder in sein ewiges Reich zurückkehren, um der Seligkeit der Menschen willen. Doch sein herrlicher Liebesplan soll allen Menschen geoffenbart werden. Darum hat er an vielen, vielen Orten sich Zeugen erweckt, die sein heiliges Erlösungswerk ganz in seinem Sinne fortsetzen werden. Wohl war es Gnade ohnegleichen, mit ihm als Mensch und Bruder zu leben. Aber Größeres und Herrlicheres ist denen beschieden, die ihn nur in ihrem Herzen erfassen und ganz aus seinem Geiste leben. Wir wissen aber, dass der Herr immer bei denen ist, die aus seiner Gnadenfülle und aus dem Reichtum seiner Liebe dem Nächsten ein rechter Diener und Helfer sein wollen. Durchdrungen vom Geist alles Lebens sind wir aus dem Alltag herausgewachsen und haben erkannt, dass die Erde mit allen Bewohnern nur ein Scheinleben bedeutet, das erst einen gewissen Wert und Inhalt bekommt, so der Mensch durch Jesus Christus eine neue Kreatur wird. Dieses Wunder vollzieht sich nach und nach bei jedem, der da ernstlich will. Und so wird uns Himmel und Erde gleich, sprach der eine der Fremden, Gregor mit Namen. Wie lieblich klingt dein Wort und wie groß ist das Bild des Heilandes, welches du uns darstelltest. Es ist uns kaum fasslich, mit welcher Sicherheit du von dem ewigen Gott und Herrn zeugst. Nach deinen kurzen, aber inhaltreichen Worten musste Jesus mit dem allmächtigen Schöpfer eins sein. Denn sonst könnte es doch nicht geschehen, dass wir Menschen ein neuer Mensch würden. Es wäre ja dies ein Wunder aller Wunder. Ich kenne viele Mitmenschen, die ihr halbes Vermögen opfern würden, so sie ein anderer, ein neuer Mensch würden. Bruder, antwortete Johannes, alle, die du hier siehst, sind durch die Gnade des Herrn mehr oder weniger schon neue Menschen geworden. Das bewirkt aber nur der eigene Wille, der sich ganz dem Willen des Herrn unterordnet. Wir alle lernten vom Herrn, wie er seinen eigenen Willen, dem Gotteswillen, ganz unterordnete. Doch dieser Gotteswille muss zuvor richtig erkannt werden. Auch ihr und alle Menschen werden zuvor den rechten Gotteswillen erkennen und anerkennen müssen. Und erst in diesem Eingehen in den Gotteswillen gehen wir Jesum entgegen. Trotzdem bleibt der Mensch der freieste, den man sich vorstellen kann. Denn keiner wird je genötigt, etwas zu tun oder zu lassen. Ja, noch mehr sage ich. Jesus kann nur den Herzen etwas sein, die in ihrer freien Willensentschließung durchdrungen sind vom Wollen und Vollbringen für Jesus. Die Zeiten sind ernst, da gewaltige Aufgaben unser harren, doch wir werden sie lösen, da uns nur der eine Wille beherrscht. Nur noch zu leben für ihn, unseren Herrn und Meister, der uns nicht nur Liebe lehrte, sondern diese Liebe vorlebte, ja, noch mehr. Vor der Größe seiner selbstlosen Liebe und seines schmerzvollsten Opfertodes muss alles schweigen. Und diese Liebe wird in den Herzen derer, die bei ihm Trost suchen, ein lebendiges Denkmal bauen, welches allen Stürmen der Welt standhalten wird. Gregor sprach weiter. Ich wünschte, ich könnte dies alles so erfassen, wie du es darstellst, und würde mich glücklich preisen, so ich dieses herrliche Leben mein eigen nennen könnte. Darum bitte ich euch, auch im Namen meiner Brüder, lasset uns bei euch bleiben, bis wir dieses neue Leben erfasst haben. Gerne gewähren wir euch dies, antwortete Johannes, aber nicht hier, sondern in Bethanien. Bleibet bei dem Bruder Lazarus, dort lebt derselbe Geist wie hier, und dort sind Möglichkeiten geschaffen, euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Bruder Ursus wird euch hinbegleiten. Es wurde nun den Fremden Brot und Wein gereicht. Dem Ursus wollte freilich dieser Auftrag nicht so recht gefallen, da er lieber in Jerusalem geblieben wäre, bei den Brüdern. Johannes aber sagte sanft, Bruder, lasse nichts in dir aufkommen, was das neue Leben in dir bedrängen könnte. Siehe, den Brüdern zeigt das Leben in Bethanien viel Wichtigeres und Gewaltigeres als hier in Jerusalem, wo nur gepredigt oder gebetet wird. Auch du würdest dich hier auf die Dauer nicht wohlfühlen, denn siehe, hier wird vom Herrn und vom neuen Leben zwar viel geredet, doch in Bethanien wird es gelebt. Hier ist das Wort, dort ist die Tat. Noch eine Stunde verlebten die Brüder mit Ursus und den Fünfen zusammen. Dann erboten sich einige Brüder, die Fremden nach Bethanien zu begleiten. Da Ursus nochmals in die Herberge zurück musste, um sein Pferd zu holen. Dabei fiel ihm ein, doch in die Kommandantur zu gehen, um sich einige Soldaten zu sichern, zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Herberge. Dort aber wurde ihm abschlägiger Bescheid, da in Jerusalem nur eine ganz schwache Besatzung war. Nun erst sah er ein, wie recht Johannes hatte, und bat innerlich demütig den Herrn um Vergebung und um Geduld mit ihm. In seinem Herzen aber regte sich das neue Leben. Wie Harfentöne erklang es in ihm und formte sich zu Worten: Bleibe stets in der Ruhe und bewahre tief in deinem Herzensgrund mein Bild, damit es immer in dir lebendig bleibe. Denn du bist nicht berufen, zu zeugen von meinem Leben als Menschensohn, sondern von dem, der da auferstanden ist und in dir lebt. Wie froh machte ihn dieses Erlebnis inmitten von fremden Menschen. Wie erhaben fühlte er sich all dem Weltlichen gegenüber. Ein Wort von meinem Heiland. Und mit einem Schlage sieht die Welt ganz anders aus, musste er sich nun sagen. Mag nun kommen, was da will. Ich bin ja bei ihm. So gelangte er in die Herberge. Mit einem Händedruck verabschiedete sich Ursus von dem Pächter, und bald hatte er auf seinem arabischen Hengst die Fremden auf dem Wege nach Bethanien eingeholt. Er stieg ab, und das schöne Pferd folgte von selbst, worüber sich die Fremden sehr wunderten. Ursus erklärte ihnen: Dieses bewirkt nur die Liebe. Es ist beschämend, dass der Mensch alle die Wohltaten des ewigen Schöpfers, auch durch die Tiere, so wenig anerkennt und ihm dankt dafür. Wie staunten die Fremden über diese so einfache Wahrheit. Denn diese Worte fielen auf zubereiteten Boden. Die Brüder verabschiedeten sich und gingen zurück, und unter tiefen Gesprächen erreichten die anderen Bethanien. Wie immer wurden auch diese Fremden herzlich aufgenommen und erlebten nun die Wahrheit, die in den Worten des Johannes lag. Hier in Bethanien lebt die Tat. Der Abend vereinigte wiederum alle Gäste in weihevoller Andachtsstunde, wo Lazarus mit von Herzen kommenden Worten die große und herrliche Heilands- und Erlöserliebe bezeugte. Er schloss: Was er uns war, werden wir ewig nie vergessen. Was er uns aber jetzt ist, soll unser Mitmensch nie vergessen können. So bauen wir mit am großen Werke und dingen viele Herzen, die wiederum durchdrungen werden von seiner großen Heilandsliebe. Und dann begaben sich alle zur Ruhe. Doch Lazarus blieb mit Demetrius und Ursus noch länger beisammen und fragte Ursus: Wie fandest du die Jünger, in Jerusalem? Anders, antwortete Ursus. Sie sind nicht mehr die, die geführt werden müssen. Da ist jeder zu einem Führer geworden. Ihre Art ist wohl dieselbe, aber das merke ich. Diese sind schon durchdrungen von der Kraft und der Wahrheit des ewigen Gottesgeistes. Und doch wollen sie noch in der Stille bleiben. So ist auch meine Ahnung richtig, entgegnete Lazarus. Darum wollen wir in der Frühe des Pfingstfestes nach Jerusalem gehen. Große Ereignisse werfen immer Schatten voraus. Dort wird auch uns das Erleben werden, wie der Herr sein Wort der Verheißung erfüllt. Nun berichtete Ursus dem Lazarus sein Erlebnis mit dem Priester und von der weisen Lehre, die er von Johannes erhielt. Lazarus aber sagte: Bruder, ich wusste es, dass du diese wichtige Erfahrung machen musstest, denn das Werk des Meisters ist gegründet auf Liebe, jedoch verankert in den Grundfesten, die Geduld und Demut sind. Wolle nicht mehr, als der Meister will. Erkenne klarer seinen Willen in dir. Dann dringt dein Geist von selbst in die Tiefen der Weisheit wahren Gotteslebens hinein. Nicht der ist groß, der durch das Lehren seines Wortes ganze Völker bekehren will, sondern wer den tiefst erkannten Gotteswillen sich zum Eigentum macht und zum Vorbild ganzer Völker wird. Da antwortete Ursus bescheiden: Bruder Lazarus, wie tief stehen wir in deiner Schuld. Jetzt weiß ich auch, warum du uns nicht abreißen lassen wolltest. Was wäre geworden, so ich mit meinem drängenden Herzen unter fremde Menschen gekommen wäre? Des herrlichen Heilandes Liebeslehre hätte eine Verunstaltung erfahren, die sich an versteckte Selbstsucht anlehnt. Aber nun schaue ich tiefer und erkenne immer klarer die heilig große Liebe des Herrn und Meisters und unsere Aufgaben. Oh, welch ein Geist gehört dazu, auch dem noch diese Liebe entgegenzubringen, von dem ich weiß, er ist mein Verräter. Da legte Lazarus dem Ursus seine Hand auf das Haupt und sprach: Ursus, jetzt tagt in dir das neue Morgenrot. Auf diesem Wege folge nun dem Meister. Es wird viele Apostel geben in Zukunft, die aber den Herrn noch nicht in seiner ganzen Größe und auch Tiefe erfassen können. Und darum wird seine hohe, so erhabene Liebelehre manche Verunstaltung erfahren müssen, was aber an mir und nun auch an dir liegt. So wollen wir seine Liebe, wie wir sie gefunden haben, im Grunde unseres Herzens auch nach außen stellen, damit der Nächste und jeder Mitmensch die Kraft und selige Gewissheit seiner Liebe ebenso erleben kann, wie ich und du diese Kraft und Gewissheit erlebten, als der Herr uns die Gnade schenkte, uns mit seiner Liebe zu beglücken. Nun sind wir die Träger seiner großen Liebesgedanken. Je mehr wir ganz in seinem Geist zu leben suchen, tilgen wir etwas von der Schuld derer, die ja der Anlass seines Kommens waren. Siehst du die tief in Sünden steckende Menschheit als Verführte, als ein Opfer des Lügengeistes an, dann wird Mitleid und großes Erbarmen auch dein Wesen erfüllen. Und dir muss bewusst werden, welch ein großes Glück dir widerfuhr. So sei in Zukunft dein Auge auf den gerichtet, der dich glücklich machte und dich aus der Tiefe zu sich emporhob. Doch auch auf die, die noch in der Tiefe und Gottes Unkenntnis leben. Alles Weitere tue dann aus dem Geiste, dem du ewig zu danken verpflichtet bist. So halte ich es und erlebe täglich die Bestätigung, dass der Herr und Meister die Erfüllung aller Wünsche ist. Je größer die Aufgabe, je größer der Kraftaufwand, umso herrlicher sprudelt die Quelle seiner Kraft. So erlebte ich den Meister, so erlebe ich es täglich in mir. Darum, mein Ursus, nur diesen einen herrlichen Heiland und liebe Meister erlebe du, und stelle dir die eine Aufgabe, dass Tausende den Heiland, Herrn und Meister so durch dich erleben und die Wege seiner Liebe und Wahrheit auch wandeln möchten. Ursus, ganz ergriffen, erfasste die Hand des Lazarus und sprach: Bruder, habe Dank für deine Liebe, die mir eben jetzt ein großes Erleben brachte. Ich durfte in meinem Innern erschauen, wie ein großes Volk, gleich dem Volke Israel, einst mit Eifer um das goldene Kalb tanzte. Ich wollte dieses ihr Götzenbild in meiner Erregung zertrümmern, da wurde mein Auge auf den Hügel Golgatha gelenkt. Seine Stimme aber erklang ganz leise: Euch Verwirrte wollte ich erlösen. Darum opferte ich das Höchste und gesellte mich zu den Niedrigsten, um euch wie mit Adlerkraft zur höchsten Höhe emporzutragen. Aber eure Liebe zum Materiellen machte euch blind und schuf euch einen Himmel nur für das Vergängliche. Trotzdem wird meine Liebe nicht ruhen, bis euer Geist sich entbinden will und alles Niedrige in euch als Opferdank zur höchsten Höhe trägt. Als ich so auf diese Worte lauschte, sah ich, wie lichte Gestalten in die Volksmenge eilten und mit ihrer Rechten über das Gesicht mancher Menschen strichen. Diese verließen die große Menge und gingen abseits, denn das weltliche Getriebe konnte ihnen nicht mehr gefallen. So eilte ich hin zu ihnen und zeigte mit erhobener Hand nach Golgatha. Da riefen sie: Kein totes Gebilde mehr. Wir sehnen uns nach dem Lebendigen, nach etwas, was uns lebendig macht. Ich wurde traurig, denn ich fühlte meine Armut. Nur Golgatha war ja mein Besitztum. Da eilte eine Lichtgestalt auf mich zu, überstrich auch mein Gesicht, und in mir und um mich wurde es hell. Nun sah ich, wie viele Lichtfunken von Golgatha aus durch die Räume des Alls sprühten, und wer von einem solchen Funken getroffen wurde, eilte nach Golgatha. So blieben nur wenige beim goldenen Kalb. Um Golgatha aber standen sie anbetend, Kopf an Kopf, und warteten. Nun konnte ich sprechen, und ich hörte mich reden: Höret alle, was das Leben euch kündet. Leben entsteht, wo sich das Herz zum Herzen findet und aus Liebe nicht ruhen und rasten kann, bis gefunden und erlöst ist der letzte Mann. Da freute sich auch Demetrius und sagte: Wie treffend du dein Werden und Wollen geschaut hast. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass du diese Kraft aus dem Geiste Golgathas genommen hast. Nicht genommen, entgegnete Ursus, sondern diese Kraft war da, wie die Wärme da ist, wenn mich der Strahl der Sonne trifft. Lass uns nun zur Ruhe gehen, bat Lazarus, damit in der Stille unserer Innenwelt ausreife der Gedanke zur Tat. Sein Ruf: Lazare, komme heraus, er klingt immer noch und bedeutet: Alles Alte abstreifen und im neuen Auferstehungsgeiste bereit sein. Dann sind wir wie Wellenbrecher inmitten der Brandung all des verkehrten und bösen Tuns der Verirrten. Tag für Tag treten heilige Aufgaben an uns alle heran, und immer wird es eine gute Löse geben, so wir nicht einen Zoll vom rechten Geiste abweichen.